Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Mega schön, dass du dabei bist. Dieses Mal wird es wirklich elementar. Warum? Wir schauen uns zwar einen bestimmten Versicherer an, aber am Ende des Tages geht es darum, dass du heute mal erfährst, mit welchen Tricks private Krankenversicherungen verkauft werden, wie Leistungen über den grünen Klee gelobt werden, eine Religion aus einzelnen Leistungspunkten gemacht wird, du nachher dich für einen Vertrag entscheidest, der erstmal so aussieht, als könnte er alles, aber langfristig dir den Boden unter den Füßen wegzieht, weil er einfach extrem teuer wird. Warum weiß ich das? Ich mache das seit 26 Jahren. Das ist der größte Podcast zu dem Thema. Hab das Buch Altersvorsorge für Dummies geschrieben, ein ganzes Kapitel schon darüber geschrieben, dass private Krankenversicherung Fluch und Segen ist, je nachdem, wie man es am Anfang ausgerichtet hat. Segen, wenn man seinen Anbieter danach ausgewählt hat, wäre es langfristig nachweislich sehr stabil. Und warum? Fluch, wenn man das genau macht, was in dieser Folge besprochen wird. Von daher ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn du privat versichert bist oder darüber nachdenkst, stellt sich vielleicht irgendwann die Frage, was ist eigentlich mit deinen Beiträgen in 20 oder 30 Jahren? Wie entwickeln sich die über die Zeit? Und wenn du dann eben schaust und siehst hier, was bei YouTube beispielsweise gezeigt wird oder auch in den Medien, dann sieht es oft so aus, als wäre das alles kein Problem, weil du baust Altersrückstellungen auf, du kannst einen Beitragsentlastungstarif machen, du sparst ja auch im besten Fall gegenüber der gesetzlichen und somit wird das im Alter schon eine wasserdichte Veranstaltung. Das ist das, was die Werbung sagt und davon ist hier alles voll. Auf der anderen Seite siehst du aber Medienberichte, wo Leute dann darüber erzählen, auf Talkshows, aber eben halt auch hier in Beiträgen von ARD, ZDF und Co., dass die Beiträge im Alter doch nicht so günstig sind und das echt Probleme macht. Und dann nicht nur Leuten, die ehemals kleinselbstständig gewesen sind, sondern auch anderen Leuten, die meinetwegen gut verdienende Angestellte waren. Und es stellt sich zu Recht die Frage, was stimmt jetzt eigentlich? Genau deswegen machen wir diese Stabilitätschecks, sodass du genau sehen kannst, was verbirgt sich hinter dem jeweiligen Anbieter wirklich, wie haben sich die Beiträge über Jahrzehnte entwickelt und kannst du dich da ruhigen Gewissens versichern. Heute nehmen wir die Landeskrankenhilfe ein bisschen genauer unter die Lupe. Ein Versicherer aus Lüneburg. Zustande gekommen ist das Ganze im Wesentlichen, dass mir eine junge Frau eine Broschüre geschickt hat und hat gesagt, du pass mal auf, ich habe mich im Internet umgeschaut, weil ich mich gerne privat krankenversichern will. Dort habe ich dann einen Blogbeitrag gelesen und habe da mich mal gemeldet für einen Termin und da wurde mir am Ende die Landeskrankenhilfe vorgeschlagen. Da habe ich so gesessen, Landeskrankenhilfe habe ich irgendwie in den letzten 20 Jahren so selten gehört, dass dir jemand vorschlägt, was ist da los? Dann fiel es mir wieder ein, die haben gerade neue Tarife aufgelegt und da in der Krankenversicherung der Verkauf oft über den geringsten Widerstand läuft, also du versuchst ein maximales oder gutes Leistungsniveau zu einem geringen Preis den Leuten zu zeigen, weil das kauft sich natürlich eher, wenn man dann Anbieter A, B, C, D, E, F gegenüberstellt. So, und da wusste ich schon, okay, alles klar, das müssen wir uns mal genauer anschauen und habe ihr dann gesagt, schöne Grüße gehen raus, dass wir mal hingehen und hier ein vernünftiges Video zu machen, wo wir das Ganze mal stabilitätsmäßig unter die Lupe nehmen. Und genau das werden wir jetzt tun. Also, und dann hat sie mir diese Werbebroschüre der Landeskrankenhilfe geschickt und ich habe dann da reingeschaut und sehe, okay, aus 10/2025 scheint die zu sein. Da steht dann drin, dass die Landeskrankenhilfe im Mittelfeld der Krankenversicherer in Deutschland ist, also was die Beitragseinnahmen eingeht, ja. Und dann hat sie gesagt, Mensch Dieter, ist das wichtig, ob das jetzt ein ganz großer oder ein ganz kleiner ist? Dann sage ich, naja, das kommt immer darauf an, wen du fragst. Fragst du die DBK, dann werden die sagen, wir sind die Größten, kommen auf jeden Fall zu uns. Guckst du meinetwegen bei Finanztipp rein und guckst dir die Finanzstärke der Versicherer der letzten Jahre im Mittelwert an, dann ist die DBK immer nur im oberen Mittelfeld. Da könntest du wieder sagen, nein. Die Frage ist, woran willst du das festmachen? Das Spannendste ist doch, wie gut hat ein Versicherer seine Einnahmen und Ausgaben im Griff? Weil du kannst ja ganz einfach herleiten, wovon hängt es ab, wie stabil eine Krankenversicherung läuft? Das ist doch im Endeffekt, was nimmt ein Versicherer ein und was gibt ein Versicherer aus? Und das musst du dir genau anschauen. Dann siehst du, wenn er über Jahrzehnte seine Hausaufgaben gut gemacht hat, bei den Leistungen, die du sehr wahrscheinlich brauchst, voll mitgeht. Leistungen, die sehr unwahrscheinlich sind, deckelt, die nur einige wenige brauchen. Und auf der anderen Seite nicht mit dem Geld um sich schmeißt, keine Fußballstadien baut, nicht mit den Strukturvertrieben schwanger geht, keine Rentenprovision nach außen gibt, sondern seine Einnahmen und Ausgaben gut im Griff behält und deswegen seit Jahrzehnten sehr stabil läuft, dann ist es die beste Voraussetzung, dass es auch in Zukunft funktionieren kann. Gucken wir uns das mal ein bisschen bei der Landeskrankenhilfe an. Im Wesentlichen schauen wir uns die Versicherer immer danach an, wie viel Tarife hat der Versicherer schon über die Zeit auf den Markt gebracht, wie sprunghaft sind die Beiträge und insbesondere, wenn junge, neue Tarife da sind, wie sind die einzuschätzen. Und genau das machen wir jetzt zusammen. Schauen wir uns das Ganze einfach mal weiter an. Da hat sie gesagt, pass auf, ich habe auch viel bei dir im Podcast gehört, parallel. Deswegen habe ich gleich die Frage gestellt und deswegen habe ich wahrscheinlich auch das Prospekt bekommen, wie beitragsstabil ist der Anbieter in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und dann sagt sie, guck mal hier auf Seite 2, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da gucke ich da so drauf und denke, die Werbebroschüre hat doch eigentlich irgendwie C2025er Stempel. Warum ist denn da jetzt nur ein Verlauf bis 2023 drin? Und dann zeigt man hier einen langjährigen Kunden, der 875 Euro im Monat bezahlt. Und da steht drunter, dass die Beiträge sich um 2,14% erhöht haben pro Jahr. Tendenziell vergiss erstmal die Prozentzahlen. Wenn du bei mir im Podcast bist oder hier im YouTube-Kanal, Prozente sind natürlich wichtig. Wichtiger aber als die Prozente ist, was wird dir euromäßig aus der Tasche gebucht. Umso weniger, umso besser, das ist natürlich die Idee dahinter, gerade nach hinten raus. So, und das können wir uns gleich mal an verschiedenen Fällen in der Praxis eben angucken. Das Erste, was ich dann gesagt habe, ich würde ganz gerne die Zahlen mal auf das Jahr 2026 aktualisieren, weil die Broschüre ist ja gar nicht weit weg davon. Und wenn du Werbematerialien kriegst, dann sollten die natürlich aktuell sein. Sagst du, ja, mach das gerne. Bin ich hingegangen, habe das mir mal angeschaut. 2024 gab es hier eine Erhöhung in dem Haupttarif, den er hat, von 18%, also im ambulanten Bereich. Dann nochmal im Jahr 2026 um 12% und dann nochmal beim stationären Tarif um 10%. Und gleichzeitig ist die Pflegepflichtversicherung um 16% gestiegen. Der sollte also jetzt bei 1.131 Euro liegen und nicht mehr bei 875. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, das entspricht einer Steigerung in den letzten 3 Jahren von fast 30% beziehungsweise 8,9% pro Jahr. So müsste man das fairerweise aufbereiten, wenn es am Ende des Tages ganz aktuell sein soll. Aber trotzdem würde die Landeskrankenhilfe in meiner Welt im Vergleich zum Markt immer noch ganz gut dastehen. Jetzt sind das aber nicht die Tarife, die man ihr angeboten hat, die sie abschließen soll, sondern das sind alte Tarife, die es seit Anfang der 70er Jahre gibt. Also ihr könnt euch merken, die sind 1972 angefangen, Tarife auf den Markt zu bringen, so wie die meisten deutschen Krankenversicherer. Und schon damals, das nächste Learning, konntest du noch nie mehr versichern, genauso wie heute. Die Dinge, die wichtig sind, dass du direkt zum Facharzt kannst, dass du 100% beim Hausarzt und Facharzt bezahlt bekommst, dass du keine Generika schlucken musst, dass du 2-Bettzimmer-Privatarztbehandlung hast, dass du da die 2-Klassen-Medizin nicht mitmachen musst, dass du volles Mitspracherecht hast, wer dich wann, wo und wie behandelt und im besten Fall beim Zahnarzt auch noch gute Leistungen bekommst. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn neue Tarife aufgelegt werden, werden natürlich Gimmicks dazugepackt, die im Verkauf gut funktionieren, aber an der Basis, an dem, was du in deinem Leben wirklich brauchst, hat sich überhaupt nichts geändert. So, und dann ist der Versicherer hingegangen und hat 2003 nochmal nachgezogen, 2008 nochmal mit neuen Tarifen und jetzt ganz aktuell im Jahr Ende 24 und 25 mit neuen Tarifen. Und dementsprechend wird es jetzt gleich richtig spannend. Ich bin aber hingegangen, hab mal selber geguckt, weil du musst dir vorstellen, jeden Tag schicken mir Leute ihre Verträge. Die haben uns dann im Spiegel, Handelsblatt, Fokus, ZDF oder irgendwo gesehen oder gelesen und sagen dann, Dieter, du kennst dich doch aus, meine Krankenversicherung ist relativ teuer geworden, was kann ich denn tun? Hier haben wir zum Beispiel jemanden gehabt, den habe ich mal nachgeforscht, der hat 1994 abgeschlossen und hat gestartet mit einem Beitrag von 275 D-Mark 40. Na? Und heute zahlt er 1.091,58 Euro. Die Pflegepflichtversicherung ist 96 dazugekommen, der gesetzliche Zuschlag Anfang 2000. Und er hat noch 1-2 kleinere Tarife mit reingenommen, die er vorher nicht hatte. Wenn er die rausrechnen würde, hat er 784,59 Euro auf dem Deckel. Klar, er zahlt die 1.090, das weiß ich schon. Aber wenn wir fairnesshalber uns den Verlauf angucken wollen, dann müssen wir immer das bewerten, was er vom Ursprung gehabt hat. Und das entspricht einer Beitragssteigerungsrate von 5,5%. Und einer Mehrbelastung gegenüber einem nachweislich stabilen Anbieter oder die guten Anbieter, die ich hier sehe, die guten Verläufe, da hat er ungefähr 47.542 Euro bisher zu viel gezahlt. Aber der lebt ja hoffentlich noch relativ lange, der ist ja noch nicht wirklich alt. Und wenn er noch die nächsten 20 Jahre so weitermachen würde, dann würde er sogar über 200.000 Euro mehr zahlen, als hätte er sich von vornherein für einen stabilen Anbieter entschieden. Keine Angst, das werden die Leute nicht tun, zumindest nicht, wenn sie sich hier melden und ich irgendwie helfen kann. Und bei der Landeskrankenhilfe kann ich in vielen Fällen noch helfen, die können noch intern wechseln, gucken wir uns gleich an. Aber unterm Strich ist es eben so, wenn sich keiner regt, ist das das Ergebnis und das willst du natürlich nicht. Und dementsprechend ist es total gut, dass du deine Zeit hier gerade investierst. Ich habe aber dann direkt weiter geforscht, habe mir weitere Verträge angeguckt, vorbereitet für dieses Video und habe dann den nächsten gefunden. Der ist 1965 geboren, ist mit 419 Euro im Jahr 2005 gestartet, ist jetzt bei 925 Euro, habe das nachgerechnet, sind 3,84% Steigerung. Rein vom Prozentwert, alles im grünen Bereich. Aber du kennst vielleicht den Spruch von Promille und Prozenten kann man keine Brötchen backen. Am Ende zählt ja nur, was wird dir euromäßig aus der Tasche gezogen. Und da habe ich dann einfach mal geschaut, wie sehen die Verträge so insgesamt aus, die ich hier auf den Tisch bekomme. Hier habe ich zum Beispiel letztes Jahr einen reinbekommen, der 1963 geboren ist und bei 946 Euro lag. Warum letztes Jahr? Den haben wir schon umgestellt, sodass sein Beitrag sinkt. Der würde heute, wenn er in denselben Tarifen noch wäre, auch irgendwo so um die 1.050, 1.100 Euro bezahlen. Siehst du auch hier aus 2026 in dem Fall, den habe ich als nächstes vor der Brust zu bearbeiten. Der ist 66 geboren und zahlt 1.029 Euro. Aber der Fairness halber muss man ganz klar sagen, im Marktvergleich ist es nicht die Ausnahme. Es gibt so viele Krankenversicherer, wo ich sage, tendenziell Einnahmen, Ausgaben, das passt häufig nicht. Und da müssen die Leute, und der ist ja jetzt nicht wirklich alt, der geht ja jetzt gerade mal überhaupt in den Bereich rein, wo er über Rente nachdenken kann, einfach zu viel zahlen. So, und guck dir das beispielsweise mal an. Hier habe ich gerade ein Ehepaar auf den Tisch bekommen, die sind bei der DBK versichert. Da zahlt sie 1.361 Euro und er 1.251 Euro im Monat. Die sind also zusammengerechnet bei 2.600 Euro und fragen Dieter, was kann ich jetzt tun? Kleiner Exkurs, relativ wenig, weil bei der DBK kannst du eigentlich nur sparen, wenn du Leistung reduzierst. Ja, ansonsten ist es nahezu nicht möglich. Selbstbehalt wäre vielleicht noch ein Spielchen, aber im Wesentlichen ist es Leistung reduzieren. Also sehr schwierig, da werde ich nicht ganz so viel tun können, wenn ich ehrlich bin. Und das gilt es unter allen Umständen zu verhindern, dass dir das passiert. Weil ich sehe teilweise Leute, die schreiben dann darunter und sagen, ja, bei einer gesetzlichen kostet es ja genauso viel, die sollen sich nicht beschweren. Erstmal ist es eine Familienversicherung und das kostet in der gesetzlichen dann nicht genauso viel. Und in der gesetzlichen ist es so, dass die Rente zur Rate gezogen wird, vielleicht nur die Betriebsrente. Und dann ist der Beitrag in der Masse deutlich geringer als das, was ich hier sehe. Ja, das muss man einfach der Fairness halber dabei sagen. Hier habe ich die nächste Familie, 2026 sollen bei der Allianz nicht mehr 1.784 zahlen, sondern 2.003, das sind Mann und Frau auch in dem Fall. Die haben dummerweise aber auch noch eine Selbstbeteiligung von 2.000 Euro im Jahr. Also sehr ungünstig und das sind alles Verläufe, die zeige ich auch deswegen, um das Bild der Landeskrankenhilfe in das rechte Licht zu rücken, weil es geht eben halt auch immer schlechter. Das muss man ganz klar sagen. Nein, jetzt musst du dir das so vorstellen, ich mache die ganze Sache jetzt irgendwie seit 26 Jahren. Und solange ich zurückdenken kann, gibt es natürlich immer noch verschiedene Marktteilnehmer, die den Leuten Krankenversicherung anbieten. Und meine Wahrnehmung ist, dass der Krankenversicherungsverkauf da draußen immer über den Weg des geringsten Widerstandes erfolgt. Das heißt, entweder über einen Preis zu einem gegebenen Leistungsniveau oder anderes Segment, dass man versucht, das über maximale Leistung zu verkaufen, auch wenn es dann teurer ist. Das sind so die beiden Wege, die ich immer wieder beobachte. Und am Ende des Tages werden Momentaufnahmen verglichen. Da werden dir irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Anbieter gegenübergestellt. Und dann wird gezeigt, okay, der hat die und die Leistung. Dann wird erklärt, was ist besonders wichtig an den Leistungen. Und dann guckt man sich an, welche Beiträge haben denn die einzelnen Anbieter. Manch einer geht dann auch hin und guckt ein bisschen die Bilanzen oder guckt sich die letzten 10 Jahre im Beitragsverlauf an. Alles Dinge, mit denen du nichts anfangen kannst oder wenig anfangen kannst. Und dann triffst du irgendwann eine Entscheidung, entweder alleine oder mit jemandem zusammen. Und entscheidest dich für so einen Versicherer in der Hoffnung, dass es bei dir irgendwie schon gut gehen wird. Die Erfahrung zeigt, die Fehler werden immer am Anfang gemacht. Wenn du hingehst und versicherst dich privat, guckst du dir an, wie hat sich dein Tarif, den man dir anbietet, über Jahrzehnte entwickelt. Und wenn dein Tarif damit einmal gar nicht mehr angeboten wird oder man dir bei derselben Versicherung einen anderen Tarif anbietet, als den, wo man dir den Beitragsverlauf zeigt, so wie jetzt hier zum Beispiel bei der jungen Frau, ist es so, da sollten gleich die Alarmglocken angehen und dir überlegen, was ist da eigentlich los, dass ja, der Tarif, wenn er doch gut funktioniert hat, jetzt durch einen neuen entweder ersetzt wird, weil man den alten schließt, oder parallel geschaltet wird und den Leuten verkauft wird und der alte wird stiefmütterlich in die Ecke gestellt. So ist die Praxis. Und dann sehe ich in den 26 Jahren immer verschiedene Versicherer, Fokusversicherer nenne ich die einfach mal bei einzelnen Vermittlern, die dann sagen, das musst du machen, weil der Versicherer hat die und die Leistung. Eine ganze Zeit lang bei denen, die sehr über Leistung verkaufen, nicht so sehr über Preis. Die sagen, ey, geh nicht in die private Krankenversicherung, wenn du sparen willst. Es muss auf jeden Fall maximale, bestmögliche Leistung sein, rechtssichere Leistung sein. Dann waren das so Versicherer wie hier, die Barmenia. Ja, das heißt also, die habe ich ganz viele Jahre gesehen. Guckst du hier beispielsweise drauf, der ist 1972 geboren, also noch sehr jung im Vergleich zu denen, die wir davor gesehen haben. Der zahlt jetzt schon 1.130 Euro mit Pflegepflichtversicherung, hat aber nochmal 1.320 Euro Selbstbeteiligung. Dann ist der eher schon so Richtung 1.250 Euro im Monat unterwegs, mit gerade mal 53, wird bald 54. Also jenseits von Gut und Böse. Ja, wenn du das vergleichst, ich bin genauso alt, aber mein Beitrag ist nur halb so hoch. Und wenn man da ein bisschen genauer reinschaut, das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Krankentagegeld, was bei ihm 70 Euro kostet. Dafür habe ich aber auch längst nicht so eine hohe Selbstbeteiligung. Ja, also mit anderen Worten, das ist schon sehr vergleichbar. Das habe ich eine ganze Zeit lang beobachtet. Dann wurde die Barmenia irgendwann so teuer, dass es schwer war, die zu verkaufen, selbst unter den Hochpreiskunden, also denen man so viel Angst einjagen konnte, dass sie glaubten, diese Leistungen, die da drinstehen, sind alle zwingend erforderlich. Deswegen schließe ich da jetzt ab. Ja, das wurde selbst bei denen eng. Also wenn du heute das siehst, die sind ein paar hundert Euro von dem entfernt, was der Markt nimmt im Neuabschluss. Und dann sind sie hingegangen und haben den Leuten eine bayerische Beamtenkrankenkasse angeboten, BBKK, Versicherungskammer Bayern, oder nennen sie meinetwegen Union Krankenversicherung. Das sind alles dieselben Tarife. Und haben gesagt, da gehst du jetzt hin, weil die haben fast so gute Leistungen wie die Barmenia. Da kriegst du das günstig organisiert. Das hat nur wenige Jahre gehalten. Ich habe schon gedacht, wie kommen die darauf, dass das funktionieren wird? Es hat auch nicht funktioniert. Hier siehst du jetzt wieder einen, den ich prüfen soll. Zum 01.01.26 soll der 296 Euro mehr zahlen. Der ist jetzt bei 970 Euro und ist auch noch nicht wirklich alt. Ja? Also wir reden hier über einen 59-Jährigen. Das sollte eigentlich so nicht sein. Das war das eine Lager. Und das andere Lager sind dann die, die sagen, naja, pass auf, so einen hohen Beitrag kriege ich nicht so gut verkauft, sondern ich gehe eher hin und mache das mit einem etwas geringeren Beitrag, nicht mit Maximalleistung, immer noch guten Leistung, wie ich sie persönlich empfinde. Die verkaufen dann beispielsweise eine Universal-Krankenversicherung aktuell, denn die haben auch neue Tarife aufgelegt und dann funktioniert das oftmals ganz gut beim Kunden. Hier ist aber wieder ein Altkunde, der 1972 auch geboren ist, der soll ab dem 01.01. 1202 Euro bezahlen. Hier haben wir beispielsweise einen, der ist bei der ARAG versichert, der ist im Jahr 2000 gestartet, ist 1968 geboren mit 341,99 Euro umgerechnet in Euro. Der soll 1216,69 Euro zahlen, das ist halt schon exorbitant viel für das Alter. Und hier haben wir jetzt nochmal ein weiteres Beispiel von jemandem aus dem Jahr 2025. Der hat 99 abgeschlossen, ist 75 geboren, zahlte im Jahr 2025 noch 1132 Euro. Mittlerweile ist er bei 1300 Euro angekommen. Und wenn du das mal vergleichst mit meinem eigenen Vertrag, auch 1999 abgeschlossen, auch im selben Jahr geboren und ich zahle 605 Euro. Oder auch wenn ich mir weitere Kundenbeispiele angucke, hier habe ich einen, der ist 1960 geboren, den wir in der Betreuung haben. Der zahlt 728 Euro mit Pflegepflichtversicherung und guten Leistungen. Und der nächste, der ist 1965 geboren, liegt bei 598. Da kommt die Pflege noch oben drauf, dann ist er auch Pi mal Daumen irgendwo bei 700 Ungrad unterwegs. Das sind so die Größenordnungen, die ich sehe, da wo es gut gelaufen ist. Für alle, die ich hier zeige, gilt mindestens 2-Bettzimmer, auch die davor. Mindestens 100% Zahnbehandlung, 70%, besser 80% Zahnersatz. Direkte Konsultation des Facharztes, muss nicht über einen Hausarzt gehen, müssen keine Generika schlucken, haben, wenn man so will, die Dinge sauber sortiert. Und trotzdem sind die Beitragsunterschiede so groß. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das angucken. Jetzt machen wir mal konkret mit der Landeskrankenhilfe weiter. Was war überhaupt die Herausforderung? Siehst du hier ganz schön, wenn du in den Geschäftsbericht reinguckst, siehst du, dass sie im Jahr 2020 noch 174.310 vollversichert hatten und im Jahr 2024 schon nur noch 158.000. Das heißt, die Kurve geht klar nach unten. Der Versicherer überlegt sich, wie können wir wieder irgendwie in den Markt kommen. Und der probateste Weg für viele Versicherer ist dann einfach zu sagen, wir legen einen neuen Tarif auf, überlegen uns genau, was wünscht sich der Makler, was wünscht sich der Versicherungsverkäufer, was wünschen die sich an Leistungen, um das beim Kunden gut platzieren zu können. Und das ist dann passiert, so ist man hingegangen und hat im Jahr 2024 einen Premium-Tarif aufgelegt. Das siehst du dann auch in den ganzen Werbungen, das hat jetzt auch nichts mit der LKH zu tun, das sieht bei jeder Versicherung so aus, wo dann in den ganzen großen Fachmagazinen die Versicherungsvertreter lesen, drin steht LKH, Gesundheitsupgrade, Premium, neue Maßstäbe in der privaten Krankenversicherung, der neue Krankenversicherungstarif der LKH überzeugt, Höchstnote Franco und Bornberg, Excellent Level 9, Premium-Absicherung für gesundheitsbewusste Kunden, hervorragende Familienleistung und eine attraktive Beitragsrückerstattung. Bei diesem Tarif ist es so, den gucken wir uns gleich an, das ist wirklich so, dass der alles zahlt, was nur irgendwie geht. Deswegen ist er im Eingang vom Preis auch sehr teuer und ist für viele Vermittler nicht so leicht zu verkaufen. Der ihr das Angebot gemacht hat, hat genau den Tarif angeboten. Aber das ist nicht der Masse der Vermittler. Viele müssen halt schon gucken, dass es preislich auch passt. Deswegen hat man im Jahr 2025, Oktober 25, dann den nächsten Tarif nachgezogen. Den hat man GUK genannt. Und dieser Tarif ist dann vom Leistungsniveau etwas abgespeckt und dementsprechend günstiger. Beide schauen wir uns in Ruhe an, sodass du danach in Ruhe entscheiden kannst, was du damit machst. Eine Sache, die du an dieser Stelle nochmal wissen solltest, ist folgende. Stell dir einfach vor, du gründest jetzt eine eigene Krankenversicherung und sagst, ich versichere alle Leute bei mir in der Stadt. Und dann gehst du hin und versammelst alle auf dem Rathausplatz und sagst, pass auf, ihr könnt jetzt hier einmalig in meinem Tarif abschließen. Wer gerne dabei sein möchte, macht das. Wer nicht, kann auch in der gesetzlichen bleiben. Und dann versichern sich in deinem Tarif meinetwegen irgendwie 30% der Leute, die da stehen, weil du das so überzeugend machst. 15 Jahre später stellst du dich wieder vor diese Leute, sind neue dazugekommen, sind junge dazugekommen und du sagst wieder, ich habe einen neuen Tarif erfunden. Der ist besser als der alte, der ist günstiger als der alte, der ist aber auch nur für die da, die noch nicht bei uns versichert sind. Und die Alten, die da stehen und die schon lange bei dir versichert sind, grübeln irgendwie und sagen, hey, aber was ist denn mit uns? Weil wenn ihr keine Jungen gesund mehr hinterher schickt, was passiert dann mit unseren Beiträgen? Und du stehst dann so, ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Das Verrückte ist, die Alten kriegen im Normalfall nicht mit, dass es einen neuen Tarif gibt, wenn der Gesetzgeber nicht interveniert hätte. Denn der Gesetzgeber hat definiert im Versicherungsvertragsgesetz, dass du ab dem 60. Lebensjahr als Versicherer den Kunden, wenn du eine Erhöhung rausschickst, den verkaufsstärksten offenen Tarif, der gerade angeboten wird, nennen musst mit Preis. Also Beispiel. Jetzt haben wir einen von der Landeskrankenhilfe, der ist meinetwegen, keine Ahnung, 70 Jahre alt und kriegt ein Schreiben nach Hause und der soll jetzt 1.300 Euro zahlen ab dem 01.01.26. Dann müssen die dabei schreiben, welcher Tarif im letzten Jahr am meisten verkauft wurde und was der kosten würde. Und dann sieht er mit einmal, der kostet nur 850 Euro und überlegt sich, ey, damit beschäftige ich mal ein bisschen näher. Oder er macht das Internet auf, da ist alles voll von, er geht zu einer Verbraucherschutzzentrale, die bieten das an. Oder auch Menschen wie ich, die jeden Tag damit zu tun haben, die dann den Leuten helfen, dahin zu kommen, wo die Jungen gesunden sind. Und dann schreibt hier der Chef von einem großen Maklerpool Folgendes dazu. Historisch betrachtet sind ältere geschlossene Tarife, es ist egal, ob die geschlossen sind oder nicht, wenn sich da keiner mehr versichert, weil es neue gibt, Das könnte man noch erweitern, die Formulierung, sind stärker von Anpassungen betroffen, weil keine neuen Versicherten hinzukommen, das Kollektiv durch Tarifwechsel und Todesfälle kleiner wird und sich somit die Einflüsse möglicher Kostentreiber auf weniger verbleibende Versicherte verteilen. So, das ist die Quintessenz daraus. Das musst du wissen, wenn du dich mit diesem ganzen Thema private Krankenversicherung beschäftigst, um zu verstehen, was da los ist. Jetzt könntest du ja sagen, na, ist mir doch egal, ich bin ja einer von den Jungen, ich partizipiere erstmal daran, dass bei uns nicht so viele alte Kranke drin sind. Nur vergiss nicht, ja, Geschichte wiederholt sich und wenn du dann in 10 oder 20 Jahren nicht mehr so jung bist, musst du darauf hoffen, dass sie einen neuen Tarif auflegen und ich kann dir genug Versicherer zeigen, wo es 50 Jahre gedauert hat, bis das nächste Mal ein Tarif neu gekommen ist oder gar kein Tarif neu gekommen ist. Ich kann dir auch wiederum Versicherer zeigen, die nie neue Tarife aufgelegt haben, weil sie von Anfang an ihre Einnahmen und Ausgaben im Griff behalten haben und deswegen über Jahrzehnte funktionieren und auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, das in Zukunft zu tun. Nur das ist wichtig für dein Verständnis. Wenn ich sage, mit dem Geld um sich schmeißen, die Landeskrankenhilfe, ich habe mir meine Kotagezusage angeguckt, wir sind ja auch vermitteln tätig, ja, da ist es eben so, dass wir bis dato, siehst du aus 2009, 6 Monatsbeiträge an Provision bekommen haben. Das heißt also, wenn du heute eine Krankenversicherung abschließt, dann kriegt die vermittelnde Stelle eine Gebühr. Es ist egal, ob du zur Versicherung direkt gehst oder es über einen Vermittler machst. Du zahlst denselben Monatsbeitrag und der kriegt eine Vermittlungsgebühr von der Versicherung. In dem Fall jetzt 6 Monatsbeiträge, nicht auf den vollen Krankenversicherungsbeitrag, den gesetzlichen Zuschlag musst du abziehen und die Pflegepflichtversicherung wird kaum vergütet. Und dann siehst du den Beitrag mal 6. Das ist das, was am Ende des Tages gezahlt wurde. Und das ist auch eine Kotage, die wir vergleichbar bei den Versicherungen bekommen, die wir selber ins Feld führen. Wir könnten unsere Umsätze im Jahr verdoppeln, indem wir einfach die Versicherer austauschen. Das tue ich aber nicht, weil ich nur Sachen anbiete, die für mich selber mache und die Leute sich das auch immer anschauen können. So. Und was haben die jetzt gemacht? Die sind dann hingegangen, haben neue Tarife eingeführt, haben dann meine Kotagevereinbarung aktualisiert und haben gesagt, die folgende Vergütung gilt für alle Tarife, die ab dem Jahr 2022 bis zur Abgabe der Kotagezusage neu eingeführt wurden. Und dann geht die Provision auf 8 Monatsbeiträge hoch. Jetzt musst du überlegen, wir machen aber kaum Geschäft bei der Landeskrankenhilfe. Das ist die absolute Einsteiger-Standardkondition. Wenn einer kommt und macht ein bisschen Geschäft, dann kriegt er auch seine 9,9, wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Und wenn es große Vertriebe, Pools sind, ich kann es nicht beweisen, aber da denke ich mal, dort werden über Bürokostenzuschüsse, über Risikovoranfragen, die dem Versicherer erleichtert werden, über Messen und so weiter, auch heute noch das Ganze auf 12 oder 13 Monatsbeiträge hochgeschraubt. So. Das ist eben halt das, was ich als erstes an der Stelle ein bisschen mit Bedenken sehe, weil wenn du hingehst und sagst, naja, ich lege einen neuen Tarif auf, mach den besonders günstig, sehen wir gleich, zumindest der vergleichbar ist mit den Leistungen bisher und erhöhe gleichzeitig die Provision. Gelegenheit macht Diebe, das zieht natürlich das entsprechende Klientel an und sorgt dafür, dass ich im Markt erstmal wieder richtig Wind oder die Flügel kriege. Ich zeige dir erstmal ein Beispiel der ARAG. Wenn du da in den Geschäftsbericht reinguckst, die hatten im Jahr 2016 noch 30.000 Vollversicherte, 2018 31.000 und dann sind sie hingegangen, haben neue Tarife eingeführt. Erstmalig nach ein paar Jahrzehnten. Was dazu geführt hat, dass im Jahr 2019, im Jahr der Einführung, noch nicht so stark gestiegen ist, aber danach geht es richtig los. Und gleichzeitig siehst du, wenn du ein bisschen weiter unten guckst, wie die Abschlusskostenquote von 10 auf 17,8% angestiegen ist und das versicherungsgeschäftliche Ergebnis von 16 auf 12,5% runtergegangen ist, also das, was tatsächlich übergeblieben ist. Und wenn du das in das Jahr 2024 fortführst, dann haben sie mittlerweile 66.000 Versicherte, das versicherungsgeschäftliche Ergebnis ist auf 7,9% hochgegangen und die Abschlusskostenquote in Richtung 20% unterwegs. So. Und Ähnliches wirst du in ein paar Jahren bei deinem LKH sehen, wenn der Plan funktioniert. Jetzt nehmen wir uns als allererstes erstmal den Tarif vor des geringsten Widerstandes. Das ist der Tarif, den der normale Makler auch verkauft bekommt, der jetzt nicht so im High-Price-Segment gelernt hat, Leistungen so zu verargumentieren, dass die Leute sagen, ich zahle dafür auch 100 oder 150 Euro mehr im Monat. Und der Tarif ist eingeführt worden in 10/2025 und kostet für einen 35-Jährigen oder für eine 35-Jährige 829,81 Euro inklusive Pflegepflichtversicherung und Krankentaggeld von 150 Euro. Der alte Tarif, die alte Tarifkombination aus 1972, die kostet hingegen 960 Euro. Und jetzt frage ich dich, wie in Gottes Namen soll das funktionieren? Jetzt könnten wir ja sagen, so wie die jungen Vermittler das denken, ja, aber hast du einen Vorteil, da sind junge und gesunde drin. Pustekuchen. Ja, weil am Ende des Tages, wenn du einen Mathematiker sprichst, der das ehrlich sagt, dann kannst du nicht, wenn du 50 Jahre Kalkulationserfahrung hast und genau weißt, was ein 35-Jähriger zahlen muss, nicht hingehen und sagen, ich mache das Ganze jetzt erstmal für ein kleines Vermögen weniger im Jahr, weil das kriegen wir schon irgendwie hin. Und du hast einfach die Herausforderung, sehen wir uns auch gleich an, dass die Altkunden darüber können und dass der Gesetzgeber dafür extra einen Paragraphen hat, Paragraph 204 Versicherungsvertragsgesetz, und die sich das auch zunutze machen. Du musst dir überlegen, der auf der rechten Seite den alten Tarifen versichert ist, kriegt jetzt ein Schreiben nach Hause und sieht, er zahlt diese 1.300 Euro. Der neue Tarif kostet dann, weil Altersrückstellungen angerechnet werden, nicht nur 130 Euro weniger, sondern 250 Euro weniger im Monat. Also gucke ich mir den an und wechsle darüber. Das passiert haufenweise. Das macht den neuen Tarifen echt Probleme. Siehst du gleich an einem anderen Beispiel bei einer anderen Versicherung. So. Und wenn du die Leistung anguckst, siehst du in beiden Tarifen, du hast mindestens Zweibettzimmer, Privatarztbehandlung, 100% Zahnbehandlung, 80% Zahnersatz als Minimum und kannst direkt zum Facharzt gehen, hast die großen Positionen soweit gut abgedeckt. Ja? Und das ist das, was ich dir vorhin erzählt habe. Du siehst in § 6 der Informationspflichten während der Laufzeit eines Vertrages und da steht drin, bei Versicherten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, die DBK zum Beispiel macht schon ab 55, ist der Versicherungsnehmer auf Tarife, die einen gleichartigen Versicherungsschutz wie die bisher vereinbarten Tarife bieten und bei denen eine Umstufung zu einer Premiumreduzierung führen würde, hinzuweisen. Der Hinweis muss solche Tarife enthalten, die jeweils im abgelaufenen Geschäftsjahr den höchsten Neuzugang gemessen an der Zahl der versicherten Personen zu verzeichnen hatten. Und welche Tarife werden das sein? Das heißt, nur eine Frage der Zeit, bis das zum Problem wird. Und liebe Landeskrankenhilfe, wenn ihr das seht, wenn ihr hingeht und kalkuliert den Tarif eben um einiges günstiger als die Alttarife, was wird denn passieren logischerweise? Und wie lange wird das gut gehen? Und das Problem haben ja dann gleich mehrere Leute an der Backe. Ja, auf der einen Seite, und das ist das Allerschlimmste, der Kunde, der es bezahlen muss, der Vermittler, der es verkauft hat, in letzter Konsequenz auch der Versicherer, der eben halt irgendwie versuchen muss, damit zu arbeiten, wenn die Leute sich eben beschweren, auch öffentlich. Ja? So, gucken wir uns den anderen Tarif an, der nochmal deutlich leistungsstärker ist. Da gehen wir jetzt auch ein bisschen genauer drauf ein. Bei dem ist es so, der ist 12/2024 eingeführt worden, kostet für einen 35-Jährigen oder 35-Jährige 971 Euro im Monat, ebenfalls bei 150 Euro Krankentagegeld. Und ich habe dir daneben mal den Tarif der Barmenia gepackt, der ist im Jahr 2013 eingeführt worden, der kostet im gleichen Alter 1208 Euro. Warum habe ich das getan? Einfach nur deswegen, weil dieser Tarif den Weg schon gegangen ist, den die LKH noch vor sich hat. Die sind mit maximalen Leistungen rausgegangen und haben am Anfang die Preise auch echt günstig gehabt. Heute sieht die Welt ganz anders aus, auch im Neuabschluss. Weil bei dem Tarif hast du zusätzlich auch nochmal 330 Euro Selbstbeteiligung. Die musst du ja auch noch oben drauf rechnen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel der Barmenia an. Als der Tarif 2013 kam, ich habe hier einen Kunden gehabt, der ist zumindest 2017 da reingegangen, relativ jung, 1991 geboren, ist mit 456 gestartet, hat noch seinen gesetzlichen Zuschlag gezahlt, also 45,62 Euro und hat den Beitragsentlastungstarif gemacht, musst mal gucken, wird dir oft auch mit angeboten, von 616 Euro ab dem 67. Lebensjahr, der kostete 160 Euro. Dann hat er sich bei mir gemeldet, im Jahr 2023 und hat gesagt, Dieter, ich habe ein kleines Problem. Ich sage, was ist dein Problem? Sagt er, naja, guck dir das mal an. Jetzt, nur 6 Jahre später, zahle ich für die reine Krankenversicherung inklusive gesetzlichem Zuschlag schon 745 Euro. Mein Beitragsentlastungstarif habe ich auf 11,70 Euro reduziert, weil ich sonst nicht mehr innerhalb der Arbeitgeberförderung bin. Denn du musst bedenken, das ist nur mein Krankenversicherungsbeitrag. Die Pflegepflichtversicherung kommt noch oben drauf. Und es ist ja so beim Angestellten, der hat ja nur bestimmte Höchstbeträge, wo er sich die Hälfte vom Arbeitgeber holen kann. Und im Jahr 2023 war die damit erreicht. So, dann hat er gesagt, was soll ich tun, wenn das so weitergeht? Weil ich habe mal nachgerechnet, das war eine Steigerung in den letzten 6 Jahren von fast 50% beziehungsweise knapp 7% pro Jahr. Wenn ich das hochrechne, dann ist es im Alter ja unbezahlbar. Oder nimm dir ein weiteres Beispiel. Hier haben wir beispielsweise jemanden, der hat sich ganz frisch gemeldet und sagt, vielen Dank für das heutige Telefonat. Meine Krankenversicherung bei der Barmenia, der ist im selben Tarif, besteht seit 1.8.2020. Seitdem ist der Beitrag für die Krankenversicherung von 633 Euro ohne Krankentaggeld und ohne Beitragsentlastung auf nunmehr 1012 Euro, ebenfalls ohne Krankentaggeld und Beitragsentlastung gestiegen. Die Frage stellt sich schon, wo hier die Grenzen nach oben sein sollen, vor allen Dingen unter Berücksichtigung, dass ich derzeit erst 38 Jahre alt bin. Insofern möchte ich dieses Thema gerne angehen. Habe ich mal nachgeguckt, sein Vertrag ist gestartet mit 735,19 Euro, in dem Fall wieder ohne Pflegepflichtversicherung und ist jetzt bei 1.179 Euro angekommen, ohne Pflegepflichtversicherung und der ist ja noch sehr, sehr jung. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, da siehst du eine Sache sehr schön dran und das ist auch wieder die Überleitung zur Landeskrankenhilfe. Beide Tarife gehen genau den gleichen Weg. Sie gehen hin und sagen, wir zahlen alles, was du dir vorstellen kannst. Gucken wir uns gleich ein paar Beispiele an. Und bei der Barmenia hat es zumindest nicht funktioniert. Und wenn heute Leute auf mich zukommen und sagen, wie kann ich denn da jetzt intern sinnvoll sparen? In der Regel gar nicht, weil du müsstest die Leistung runternehmen und das ist das Letzte, was die Leute im Alter wollen. Und da habe ich mir das mal angeschaut und nachgerechnet. Das entspricht einer Steigerung von 9,3% bisher, die er gehabt hat. Wenn das so weitergehen würde und er nur die nächsten 20 Jahre dann noch versichert ist, dann hat er schon 500.000 mehr bezahlt als bei einem stabilen Anbieter. Ja, das ist ein Extrembeispiel. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, dass du verstehst, was die Herausforderungen sind. Es sind wieder Einnahmen und Ausgaben. Und was Ausgaben betrifft, gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. So, und dann melden sich bei mir eben halt auch ältere Leute bei der Barmenia als Beispiel, die dann sagen, Dieter, pass auf, mit mir ist das auch schon mal gemacht worden. Ich bin in noch älteren Tarifen drin, die mittlerweile nicht mehr verkauft werden. Was kann ich denn jetzt tun? Und dann wäre ja normalerweise die Prämisse, du gehst einfach dahin, wo die Jungen gesunden sind, dahin, wo sie jetzt die Leute reinversichern was seit 2013 begonnen hat. Hier haben wir zum Beispiel einen, der ist 56 Jahre alt und sagt, Mensch, ich zahle mittlerweile 1315 Euro, ich bin ja noch verhältnismäßig jung, was kann ich beitragsmäßig tun? Und da habe ich ganz rechts ihm mal die Tarife gezeigt, wo die jungen Leute drin sind. Und da sieht man, er kann noch ein bisschen sparen, aber es ist nicht mehr die Welt, was sich dort reduzieren lässt. Und das ist immer das Restrisiko. Du gehst als Versicherer hin und sagst, pass auf, ich mache neue Tarife. Die sind erstmal entweder wesentlich leistungsstärker als die bisherigen oder, wie in dem anderen Beispiel, sie sind einfach günstiger als die bisherigen bei gleichem oder leicht besserem Leistungsniveau. Was zur Folge hat, das geht natürlich erstmal ein paar Jahre gut, keiner kräht danach. Und dann kommen die Einschläge eben zeitversetzt, wie du hier siehst, wo ich nicht mehr helfen kann oder zumindest nicht mehr nennenswert helfen kann. Und davor will ich dich auch schützen mit meinen Stabilitätschecks, weil du da einfach siehst, wohin die Reise geht. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf den neu aufgelegten Tarif GUP, heißt der in dem Fall für 971 Euro, der was Ähnliches macht wie die Barmenia. Der geht nämlich hin und versucht bei den Leistungen ein absolutes Maximum zu geben. Der geht sogar noch weiter als die Barmenia und sagt, pass auf, wenn du dich neu bei uns versicherst, da kriegst du erstmal jedes Jahr 750 Euro Verhaltensbonus, wenn du keine Leistung einreichst außer Vorsorgeuntersuchung. Das klingt gut, ist auch schlau gemacht, lieber LKH, weil die 750 Euro über Inflation sich weginflationieren in den nächsten Jahren und sich zwar bei Verkauf gut anfühlen, aber für euch nachher gar nicht so teuer sind. Und dann zahlen die Versicherer sogenannte erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung. Siehst du hier auch ganz schön, die LKH lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster und sagt, du kriegst 4 Monatsbeiträge zurück, wenn du außer Vorsorge nichts einreichst. Erfolgsabhängig heißt, das kann jederzeit gestrichen werden. Bei der Barmenia siehst du das schon, die sind bei 2 Monatsbeiträgen, also bei der Hälfte. Und bei vielen Versicherern ist es so, gerade bei geschlossenen Tarifen, dass überhaupt nichts mehr gezahlt wird. Dass es ursprünglich bei Verkauf hohe Rückerstattung gab und heute nicht mehr so sehr. Und dazu muss man einfach wissen, dieses Geld fehlt dem Kollektiv natürlich am Ende bei den Altersrückstellungen. Und deswegen hat das immer eine Kehrseite, weil wir haben gesagt, Einnahmen und Ausgaben, das ist eine Ausgabe. Jetzt kann man sagen, ja, aber dann bleiben die Leute ja gesünder oder die gehen insgesamt besser mit sich um, weil sie dieses Geld haben wollen. Pustekuchen. Ja, das macht statistisch gesehen mit Sicherheit keinen Unterschied. Vorsorge sollte jeder machen, das ist diskussionslos. Aber am Ende hängt es davon ab, nicht was leistet so eine Krankenversicherung, sondern wie gehe ich insgesamt durchs Leben. Ja, wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich, was für einen psychischen Stress bin ich ausgesetzt, was ich eventuell für Erbfaktoren noch, die ich berücksichtigen muss. Und dann ist es eben so, der eine geht gesünder durch die Zeit, der nächste kranker durch die Zeit. Das ist nichts, was die Krankenversicherung wirklich beeinflussen kann. Und deswegen ist es eben so, wenn einer ein bisschen älter ist, am Leben teilgenommen hat, Sport macht, reist, irgendwo ja, beweglich ist, dann ist es irgendwann so, da kommen die Einschläge, da kommt der Rücken, da kommt irgendwann meinetwegen Schilddrüsenunterfunktion, Cholesterin, meinetwegen ein bisschen Blutdrucksenker oder all die Dinge, die du wahrscheinlich kennst von älteren Leuten, die dann oftmals Stammtischgespräch sind. Ja? Das sind alles Dinge, die kann man nicht verhindern und das Beitragsrückerstattung sowieso kein Thema mehr. Deswegen dürfte man auch niemals eine Krankenversicherung nach einer Beitragsrückerstattung aussuchen, weil dieses Geld fehlt im Topf. Du wirst es langfristig nicht bekommen, wenn du es auszahlen lässt und in ETF packen willst, ist es auch noch voll steuerpflichtig. Wenn du es bei der Versicherung lässt, wird es miserabel verzinst. Also es hat alles für und wider, will ich damit sagen. So, der dritte Punkt, den man eben nicht unterschätzen darf, die kann auch jederzeit gestrichen werden. Also gerade bei den Altkunden, Alttarifen, die ich sehe, da ist es halt so, da sind die mittlerweile runtergefahren, die Beitragsrückerstattung. Die DBK muss es gerade auch wieder machen, auch im Neugeschäft. Und dementsprechend ist das nichts, worauf ich mich verlassen würde. Und jetzt überlegen die Versicherer sich natürlich, wie kriege ich so einen Tarif verkauft. Eine Sache ist beispielsweise, dass du momentan ganz gezielt diese Elternzeit ansprichst und sagst, pass auf, wenn du in die Situation kommst, ein Kind in die Welt zu setzen, dann brauchst du 6 Monate lang deinen Beitrag nicht zahlen. Und viele junge Leute denken, dann ist doch super, weil damit spare ich ja erstmal in der Zeit jede Menge Geld. Das ist aber mehr Werbung, als dass es in der Praxis wirklich Relevanz hätte, weil du musst dir einfach mal überlegen, wer ist denn derjenige in der Familie, der sich privat versichert? In der Regel ist es der Hauptverdiener. Und wenn dann Mann oder Frau zu Hause bleiben, weil ein Kind in die Welt gesetzt wurde, dann ist es eben so, dann betrifft das ja nicht den Hauptverdiener, der hier privat versichert ist, sondern bestenfalls die Kinder, die dann über ihn mitversichert sind, aber nie denjenigen, der da selber einzahlt. Wie lange bleibt er tatsächlich zu Hause? Ich habe das mal bei mir im Umfeld erforscht, mal geguckt, wie das mit meinen Freunden an der Uni gewesen ist. Die sind meistens so 1-2 Monate zu Hause geblieben. So, und was man auch nicht vergessen darf, bei anderen Versicherungen, zumindest bei den guten, ist es so, ich kann in der Zeit meine Leistung maximal reduzieren, kann meine Selbstbeteiligung erhöhen, wenn ich will, kann meinen Beitrag extrem runterschrauben und kann ihn danach, wenn ich wieder arbeiten gehe, hochsetzen. Den Beitrag, den ich noch zahle, kann ich steuerlich absetzen, das muss man also nach Steuern betrachten. Und das wieder hochsetzen ist ohne Gesundheitsprüfung, das kostet nichts extra. Also mit anderen Worten, man könnte auch in so einer Situation darauf reagieren, da muss man sich wieder die Frage stellen, wenn ich mich privat versichere, wie viele Kinder setze ich denn wirklich in die Welt? Machen wir jetzt mal 2 oder 3, also dann reden wir darüber, dass man den ein oder anderen 1.000-Euro-Schein hier erlassen bekommt. Wenn man dem gegenüber aber 100 oder mehrere 100.000 Euro zu viel zahlt, steht das halt in keinem Verhältnis, aber es verkauft sich gut. Hat die Barmenia genauso gemacht. Naja, und dann bin ich hingegangen und habe mal geschaut, wie argumentieren denn so Qualitätsmakler, wenn es darum geht, hier diese hochpreisigen Tarife zu verkaufen. Dann gehen die beispielsweise hin und ziehen andere Versicherer durch den Kakao, die sie nicht so gut finden. Das ist dann meinetwegen das, was die Konkurrenz anbietet, und schreiben da rein: In dem schlechten Tarif werden Impfungen nach den Empfehlungen der STIKO erstattet, also der Ständigen Impfkommission. Daher sind nicht alle ärztlich geratenen Impfungen, beispielsweise HPV bei erwachsenen Männern, Hepatitis B bei nichtmedizinischen Berufen und auch keine Reiseschutzimpfung versichert. Die LKH und Barmenia machen das und sagen, Reiseschutzimpfung ist kein Problem, Malaria-Prophylaxe kannst du alles machen. Jetzt musst du dir wieder überlegen, Einnahmen und Ausgaben. Das ist keine Riesenposition, aber nachher ist die Summe der Dinge. Und jetzt gehst du hin und sagst, pass auf, du hast einfach Kunden dazwischen, die reisen gerne. Die fliegen nach Thailand, die fliegen irgendwo nach Asien, die fliegen nach Neuseeland und jetzt lassen die sich Schutzimpfung geben. Und normalerweise ein Tarif, auch wie mein eigener, der würde sagen, das, was die Ständige Impfkommission empfiehlt, das machen wir. Und alles andere ist Privatvergnügen. Wenn ein Arbeitgeber dich losjagt, dann zahlst du deinen Arbeitgeber im Regelfall, aber alles andere ist doch deine Sache. Nein, der Versicherer sagt auch, sowas übernehmen wir und spricht damit wieder bestimmte Leute an, die sagen, oh, das nutze ich in jedem Fall aus. Und du zahlst es mit indirekt. Du musst die Frage stellen, willst du das? Hier ist noch eine kleine Position, wir kommen aber gleich zur größeren Position. Das nächste, was du da drin liest in so einem Blogbeitrag, was dann gegen andere Versicherungen spricht und für die Barmenia und Landeskrankenhilfe, wäre dann beispielsweise, dass andere Versicherer keine gezielte Auslandsbehandlung ohne Bindung an die deutsche Gebührenordnung, insbesondere in Ländern mit hohem Preisniveau wie der Schweiz oder USA, wäre das problematisch. Die Ärzte und Kliniken im Ausland kennen die deutsche Gebührenordnung, nicht so wird der Satz weitergehen. Das heißt also, da wird gesagt, normaler Versicherer, der nicht so gut ist, der nicht so leistungsstark ist, der zahlt dir alles, was du im Inland hast. Wenn du dann für ein paar Monate ins Ausland gehst auf Reisen, dann zahlt er das auch noch. Aber wenn du länger weg bist oder wenn du dich freiwillig entscheidest zu sagen, ich lasse mich nicht hier in Deutschland behandeln, sondern ich lasse mich in den USA behandeln, dann würde die deutsche Versicherung sagen, okay, ich zahle dir aber nur das, was in Deutschland üblich ist. Und ich kann dir sagen, das ist auch sehr schlau so. Alles andere ist ein unkalkulierbares Risiko. Warum? Wenn du es so verkaufst, wen ziehst du denn in die Tarife rein? Natürlich Leute, die sagen, das behalte ich im Hinterkopf. Und wenn ich mal in die Situation komme, weiß ich, ich kann das nutzen. Und jetzt guck dir das Ganze mal an. LKH und Barmenia sagen, kein Problem, du kannst weltweit reisen und hast da deinen Versicherungsschutz drin. So, jetzt guck dir mal an, was das im Ausland beispielsweise kostet, wenn du dich dazu entscheidest, dein Herz nicht hier transplantieren zu lassen, sondern in den USA. Da liegen wir bei 1 Million bis 1,5 Millionen Dollar, in Deutschland bei 100 bis 200.000 Euro. Das zieht sich da wie so ein Gummiband. Durch Tumoroperationen ist nichts anderes und diverse andere Dinge. Wenn jetzt einige wenige auf die Idee kommen, das zu nutzen, weil es da drin steht, zerschießt es das ganze Kollektiv. Man muss immer überlegen, wenn man sowieso ein schwaches Herz hat, ob man damit wirklich in die USA fliegen würde als Beispiel, weil das USA wurde hier genannt. Oder wenn man jetzt meinetwegen ein Knochenproblem hat und das Bein ist gebrochen oder eine Sprunggelenksverletzung, würde man damit in die Schweiz fahren? Ich möchte da mal ein Fragezeichen dranhängen. Also wir haben viel mit Krankenhäusern leider zu tun, dadurch, dass wir eben Kunden haben, die nicht alle immer nur gesund sind. Das wäre zu schön, wenn es so wäre. Aber auch selber war ich noch das ein oder andere Mal betroffen, beziehungsweise die Familie. Ja, unser Vater war letztes Jahr beispielsweise wieder im Krankenhaus, weil er gestürzt ist und sich dabei richtig Haut abgeschürft hat. Denn den Blutverdünner, das heilt schlecht zusammen. Da muss Haut transplantiert werden, damit es wieder ranzubekommen. Der wäre niemals auf die Idee gekommen zu sagen, Junge, jetzt fahr mich bitte in die Schweiz oder in die USA. Ich möchte es gerne da machen lassen. Und das musst du überlegen. Wir leben in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt. Wenn du auf Reisen gehst, ist es versichert. Du kannst auch bei jeder anderen Versicherung, wenn du länger ins Ausland gehen willst, mit denen einen Deal machen und kannst sagen, gegen einen Zuschlag nehme ich meine deutsche Krankenversicherung mit. Das lohnt sich nur in den seltensten Fällen, wie wir gleich sehen werden. Ja? Und hier geht es jetzt eben das Argument, egal was du hast, du kannst dich auch im Ausland behandeln lassen. Das musst du dir halt gut überlegen, ob du das willst, weil das kann richtig teuer werden für das Kollektiv. Beispiel Barmenia zeigt ja, wie dann die Beiträge sich in kürzer Zeit entwickeln. Hier habe ich zum Beispiel einen, der hatte Long-Covid, der war 62 Tage dann in der Intensivbehandlung, hat 1,1 Millionen Dollar zahlen müssen. Hier habe ich zum Beispiel in der Washington Post gesehen, dass eine junge Frau, die wegen ihrer Schwangerschaft eine schnelle Operation brauchte und dafür 100.000 Dollar zahlen musste. Also ich will damit nur sagen, andere Länder, andere Sitten und in dem Fall viel höhere Preise. Und das mitzuversichern, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich sage euch auch ganz klar, warum. Du musst dir vorstellen, wenn du ein deutscher Versicherer bist, sitzt in Lüneburg, hast international überhaupt keine Filialen, hast mit Auslandsgeschäft nichts zu tun. Und jetzt überlegen sich Kunden beispielsweise, nach Thailand zu gehen oder für, keine Ahnung, 3 Jahre nach Dubai zu gehen. Und du fängst jetzt an, die Rechnung mit denen klären zu wollen. Ja, wie ist das denn in der Praxis? Normalerweise macht der Kunde seine App auf, fotografiert das ab. Bei Auslandsrechnungen gibt es den einen oder anderen Versicherer, der sagt, nee, das musst du im Original schicken. Aber sagen wir mal, er macht das über die App. Jetzt ist es so, du hast doch in Deutschland schon die Situation als Privatversicherter, dass du immer mal wieder über die eine oder andere Rechnung diskutieren musst, dass der Versicherer Rückfragen hat. Und jetzt fängst du an, das irgendwie in Thailand mit einem Arzt zu klären, dem dann zu erklären, welche Rückfragen die Versicherung hat auf Deutsch, um dann wieder im Umkehrschluss zu gucken, dass es der deutschen Versicherung vernünftig erklärst und du sollst den Vermittler spielen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich im Laufe der Zeit schon auf Auslandsreisen oder auch hin und wieder mal auf eine Auswanderung begleitet habe. Ich kann dir ganz klar sagen, die deutsche Versicherung mitzunehmen ist in seltenen Fällen wirtschaftlich gesehen eine schlaue Lösung. Ich habe zum Beispiel gerade wieder einen Kunden gehabt, der ist in die Schweiz gegangen und hat gesagt, Mensch, ich sehe hier in Deutschland keine Zukunft für mich, ich gehe in die Schweiz, da ist alles besser, sinngemäß. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Und er hat gesagt, meine deutsche Versicherung kostet irgendwie 1100 Euro, natürlich schon ein paar Tage älter jetzt in dem Fall, er konnte sich das auch leisten, weil das muss man sich auch leisten können, dann da zu leben. Und dann hat er gesagt, was soll ich tun? Das Erste, was ich immer schaue, ist, wie ist denn die Situation vor Ort, was kostet die Krankenversicherung da? Weil das lokale System ist meiner Meinung nach in vielen Fällen deswegen sinnvoller, weil das ein eingespieltes Team ist, weil dort die gleiche Sprache gesprochen wird, weil die Ärzte mit den Abrechnungsstellen sich auskennen, weil da ganz anders korrespondiert werden kann und für die Leute das sehr erleichternd ist. In dem Fall ist es beispielsweise so, in der Schweiz liegt ein Erwachsener zwischen 350 und 550 Franken im Monat. Das ist also verhältnismäßig günstig. Fairness halber muss man dabei sagen, man braucht noch das eine oder andere an Zusatzversicherung. Aber es ist in der Regel immer noch deutlich günstiger als das, was wir hier in Deutschland zahlen. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall erstmal ein Blick wert, ob ich nicht besser im Schweizer System unterkomme, was er hier in dem Fall auch gemacht hat. Oder stell dir vor, jemand geht nach Dubai, was ja jetzt aktuell nicht mehr ganz so spannend ist, aber lange Zeit war. Da ist es beispielsweise so, wenn du von einem Arbeitgeber abgesandt wirst, dann hast du in der Regel eine dortige Krankenversicherung, die du ganz normal nutzen kannst. Die zahlt auch der Arbeitgeber. Oder wenn du Selbstständiger bist oder meinetwegen Freiberufler, Investor, dann musst du hingehen, musst dir eine eigene Police kaufen. Habe ich auch mal nachgeschaut. Die liegen, wenn man sehr guten Schutz nimmt, irgendwo zwischen 200 und 400 Euro im Monat. Da sind dann beinhaltet private Krankenhäuser, Spezialisten ohne Überweisung. Nehmen wir uns noch ein weiteres Beispiel. Mal meine Person, wenn ich mir jetzt überlegen würde, auszuwandern. Ich habe eine Mitarbeiterin, die hat das schon vor über 10 Jahren gemacht. Hat hier in Deutschland gelehrt, ist deutsche Versicherungskauffrau und lebt mittlerweile im Ausland und hilft uns jeden Tag wirklich super weiter. Liebe Grüße gehen raus. Und die hat gesagt, pass auf, ich bin für 260 Euro im Monat versichert mit Mitte 50 und habe absolute gute Leistung drin. Da habe ich mir das mal genauer angeschaut. Bei ihr ist es so, sie hat einen Tarif genommen, der nennt sich Essential, bei einem Versicherer, der spezielle Auslandsreisekrankenversicherung macht. Die sind zeitlich nicht begrenzt, da kann ich auch mein ganzes Leben lang versichert bleiben. Da habe ich mal geschaut, wenn man noch bessere Leistungen nimmt, wie ist denn das jetzt für mich beispielsweise, dann bin ich bei 407 Euro im Monat. Dann würde ich dann meine deutsche Versicherung mitnehmen. Ja, habe mir mal die Leistung dann angeguckt und da ist eigentlich alles abgedeckt, was man sich so vorstellen kann. Also mit anderen Worten, das ist sehr gut gelöst. Und was man wissen muss, ist es sogar so, dass die sagen, naja, wenn du irgendeine Vorerkrankung hast, die normalerweise nicht versicherbar wäre, dann ist das die ersten 2 Jahre ausgeschlossen vom Leistungsumfang und danach wird das ohne Zuschlag reingenommen. Also wirklich spannend und auch möglich für Leute, die dann, keine Ahnung, mit 40 oder 50 überlegen, das Land zu verlassen und ins Ausland zu gehen. Machen wir noch ein weiteres Beispiel, was dann den Leuten verkauft wird und dann haben wir es für heute auch. Hier beispielsweise wird argumentiert, ein schlechter Tarif, der Tarif leistet nur bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung der Zahnärzte. Zahnärzte mit teurer Medizintechnik rechnen immer häufiger ab. Das heißt, der sagt, geh zur Landeskrankenhilfe, geh in so einen Tarif rein wie bei der Balmenia, weil wenn ein Zahnarzt eine Rechnung stellt, ist es normalerweise in unserem Land so, dass er in ein Gebührenverzeichnis gucken muss. Es gibt für den Rechtsanwalt die Brago, für den Steuerberater die SDBVV, die Steuerberaterversorgungsverordnung, für den Arzt die GOE, also Gebührenordnung für Ärzte und für den Zahnarzt die Gebührenordnung für Zahnärzte. Und der Blogbeitrag sagt jetzt, der Tarif sollte auf jeden Fall auch darüber hinaus zahlen, weil das machen sich immer mehr Ärzte zunutze und du willst nicht derjenige sein, der auf großen Zahnrechnungen alleine hängen bleibt. Und dann werden auch Beispiele gezeigt, wo das so gewesen zu sein scheint oder vielleicht auch gewesen ist. Und dann lassen die Leute sich in Angst treiben und sagen, ja klar, das muss ich unbedingt mit drin haben. Und dann fallen schon wieder diverse Versicherer im Vergleich raus, weil die das nicht erfüllen. Und ich denke dann immer, Leute, guckt denn keiner irgendwie auf statistische Zahlen? Hier in Statista 2024, 98,79% aller Zahnarztrechnungen sind innerhalb der Gebührenordnung bis zum 3,5-fachen Satz, der bei jeder guten Krankenversicherung, jeder guten privaten Krankenversicherung mitversichert ist. Und wenn ein Zahnarzt auf die Idee kommt und sagt, lieber Kunde, lieber Patient, ich möchte für die Brücke, für das Implantat von dir den 7- oder 8-fachen Satz haben, da muss er sich das vorher über eine individuelle Honorarvereinbarung von dir unterschreiben lassen. Und dann gehen bei dir sofort die Alarmglocken an und sagst, ey, ich kann das natürlich machen und wenn meine Versicherung das nicht abgedeckt hat, dann müsste ich die Differenz selber zahlen. Ich kann aber auch zu einem der 98,8% anderen Ärzte, also fast 99 anderen Zahnärzte gehen, lass es da machen und muss gar nichts dazu zahlen. Macht das Sinn für dich? Weil du finanzierst das Privatvergnügen einiger weniger mit, die dann irgendwie an die Düsseldorfer Kö gehen oder Münchner Maximilianstraße an irgendeinen C-Promi-Arzt und sagen, alles klar, ich will mein Cappuccino vorher haben, ich will eine, keine Ahnung, Beruhigungsbehandlung haben und ich möchte am Ende, wenn ich da liege, irgendwie auf den Kronleuchter gucken oder irgendwie im Spiegel mich selber ansehen. Das willst du mitbezahlen. Und deswegen kann ich immer nur wieder sagen, wenn ich solche Sachen lese oder auch wenn ich insbesondere Tarife sehe, die so an den Start gehen, das ist nicht ohne Risiko, was die Beitragsentwicklung angeht. Und da muss man sich überlegen, brauche ich das wirklich? Weil ich muss es dann auch mitbezahlen und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Und deswegen bin ich tendenziell nicht hoch motiviert zu sagen, dass ich den beiden Tarifen attestieren würde, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, gut durch die Zeit zu kommen. Weil wenn wir bei dem Zahnarztbeispiel bleiben, dann schreibt er ja, dass Zahnärzte immer häufiger höher abrechnen. Da habe ich ChatGPT auf den Kopf gestellt, habe gesagt, kannst du das bitte für mich prüfen und rausfinden, ob das irgendwo so ist, weil Statista sieht es überhaupt nicht so aus. Und dann ist ChatGPT hingegangen, hat gesucht und schreibt, die typische Vertriebsaussage lautet, der Kunde soll denken, sonst bleibe ich auf hohen Zahnarztrechnungen sitzen. Die Statistik zeigt aber eher, das ist ein Randphänomen, was du dann mitbezahlst. Dann habe ich noch einen abschließenden Tipp für Leute, die schon bei der Landeskrankenhilfe versichert sind. Wo ihr gutes Geld sparen könnt, ist übrigens auch bei den Kindern. Ich habe hier zum Beispiel jemanden reinbekommen, der hat gesagt, Mensch Dieter, ich habe wieder eine Beitragserhöhung bekommen, ich habe zwei Kinder mitversichert, was kann ich tun? Und hier war es dann so, da habe ich mir das genauer angesehen, die Kinder kosten 233 Euro, sind 2017 und 2020 geboren, also noch relativ jung. Und sehe damit einmal, Zähne sind gar nicht mitversichert. Dann sagt er, naja, das hat man am Anfang so verkauft, damit der Preis irgendwie einigermaßen im Rahmen bleibt. Die kann man ja auch später noch dazu versichern, wenn an den Zähnen nichts passiert ist. Okay, habe mir das mal genauer angeschaut und habe dann gesehen, okay, ein Kind, 2017 geboren, 9 Jahre alt, kostet inklusive Zahntarif bei der Landeskrankenhilfe in den Tarifen, die es jetzt hat, 310 Euro. Dann habe ich gesehen, es hat nur Mehrbettzimmer mitversichert. Hätte der ja 2-Bettzimmer Privatarztbehandlung mitversichert, was ich dringend empfehlen würde, kostet es gerade mal 10 Euro mehr, nämlich 320,42 Euro. Was aber total schön ist, der neue Tarif, der eben halt auch 2-Bettzimmer Chefarztbehandlung schon mit drin hat, Zähne auch schon mit drin hat, kostet nur 220 Euro. Also auch für eure Kinder lohnt es sich, innerhalb der Krankenversicherung, wenn ihr bei der Landeskrankenhilfe bleibt, in den neuen Tarif reinzugehen, weil das spart richtig gutes Geld. Also, Fazit. Die Landeskrankenhilfe unternimmt einen Versuch, den andere Versicherer vor ihr schon gemacht haben und der in der Praxis sich nur schwer umsetzen lässt. Ob das funktionieren wird oder nicht, weiß ich nicht. Hellseherische Fähigkeiten sind mir zu eigen, aber ich habe berechtigte Zweifel daran und wäre, wenn die Landeskrankenhilfe mich gefragt hätte, hingegangen und hätte gesagt, wir arbeiten mit den alten Tarifen weiter, verbessern das Marketing, erfinden uns da lieber neu und argumentieren viel stärker darüber, wie wir das bisher durch die Zeit gebracht haben, weil das im Marktvergleich echt noch gut ist. Also habe ich wesentlich schlechtere Verläufe gesehen und sorge dafür, dass das Bewusstsein der Menschen, die neu abschließen, viel stärker in die Richtung geht, kann ich mir das langfristig überhaupt leisten? Weil natürlich ist es mega, wenn ich alles versichert habe und kann Vorsorgeuntersuchungen machen, bis der Arzt kommt, Hypochonder entwickeln und wegen jedem Furz und Feuerstein dahin laufen und dann mit 35 oder 37, wenn kleinste Ausschläge an der Haut zu sehen sind, wieder eine Vorsorgeuntersuchung machen. Das kann ich alles machen. Nur, ich muss mir natürlich überlegen, geht das auf lange Sicht, dass ich mir den Beitrag mit 50, 60 oder 70 immer noch leisten kann? Und ich sehe es am Beispiel Abamenia, da funktioniert es schon nicht mehr. Ich sehe es auch an weiteren Beispielen, wo es sehr teuer geworden ist. Und deswegen bin ich wirklich vorsichtig. Deswegen kann mein Fazit nur so ausfallen, dass die Landeskrankenhilfe bis dato den Job gut durch die Zeit gebracht hat. Ja, es geht besser, aber mit den neuen Tarifen sich, glaube ich, keinen Gefallen tut. Zumindest nicht aus meiner Sicht. So, das war wieder eine weitere Folge in unserem Podcast. Und mal ehrliche Frage an dich, wie ist deine Einschätzung in Sachen Krankenversicherung nach dem, was du hier gehört hast? War das nachvollziehbar? Sind da Punkte bei, wo du sagst, Dieter, da brauche ich noch mehr Input zu? Dann geh unter die Shownotes, schreib mir persönlich oder schreib es hier rein und dann gehe ich hin und werde auch genau darauf eingehen. Aber ich freue mich vor allen Dingen über jedes Feedback im Sinne von, ja, hat es dir geholfen? Bringt es dich weiter? Wo brauchst du noch mehr Informationen, um am Ende eine gute Entscheidung zu treffen? Von daher nutzt das gerne und vor allen Dingen bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Dieter.